Kommen wir zum Thema robotische Prostatektomie. Alles vollkommen klar. Die robotische Prostatektomie hat die Kinderstube lange verlassen. 2000 ist die erste robotische Prostatektomie durchgeführt. Das war ein rein experimentelles Verfahren von Herrn Binder in Frankfurt am Main. Das war wirklich nur so ein Machbarkeitsding. Wenn man mal in Deutschland schaut, 2005 wurden 11 robotische Prostatektomien durchgeführt. Und wenn wir ins letzte Jahr schauen, da sind 24.300 Prostatektomien durchgeführt worden und immerhin 40% davon auf robotischem Weg. Das sind ungefähr auch die Margen, die für Österreich gelten. Herr Madersbacher berichtet ja bisweilen, er hat ja das Register von solchen Zahlen. In den USA ist es noch ganz anders. Da sind es in der Tat 80% der operativen Therapien des lokal begrenzten Prostatakarzinoms, die auf robotischem Weg absolviert werden. Also vollkommen klar, das ist ein Goldstandard. Und zur Prostatektomie gehört eben auch die Lymphadenektomie. Die Lymphadenektomie hat, da bin ich fest überzeugt, für mich nicht nur einen Staging-Charakter, sondern ich glaube, und da gibt es auch zumindest präliminare Daten, dass bei Patienten mit Mikrometastasen das auch durchaus etwas ist, was den kurativen Ansatz der Therapie dann erhärten kann, indem man die entfernt. Und der Christian Seitz wird uns ja von extendierten Lymphadenektomien im Rahmen der Prostatektomie berichten. Und ich glaube, dass er genau diese Sachen auch andiskutieren wird. Aber auch der Part für sich, Lymphadenektomie, ist mit Morbidität assoziiert. Und ich habe jetzt mal ganz bewusst ein ganz altes Review hier an die Wand geworfen. Das ist jetzt 7 Jahre alt. Und damals haben die, und das ist wirklich das Who is Who auch der Urologie, das Who is Who auch der robotischen Prostatektomie, haben die Herren schon verkündet, dass, naja, eigentlich sind alle Probleme gelöst beim lokal begrenzten Prostatakarzinom, wenn wir es robotisch prostatektomieren. Die Kontinenzraten gehen fast in Richtung 110%. Es ist mit den Potenzen so, wenn es der Tumor ermöglicht, dann sind wir da dermaßen gut unterwegs, dass man den Eingriff fast als eine potenzoptimierende Sache deklarieren könnte. Aber sie waren auch sehr kritisch, sie haben Probleme identifiziert und die Probleme sind in der Tat symptomatische Lymphozellen, die dann im Gefolge der Lymphadenektomie entstehen. In der Literatur haben sie auch in Arbeitsgruppen, die da ein bisschen mehr Prostatektomien machen, haben sie symptomatische Lymphozellenraten von etwa 5-15% identifiziert. Es gibt auch Exotenarbeiten, wenn man so nach Taiwan guckt oder so, da findet man auch mal 70% symptomatische Lymphozellen. Aber mit 5-15%, wenn Sie das in Ihrem Patienten gut haben, dann ordnen Sie sich da etwa ein, wo Kliniken auch unterwegs sind, die, denke ich, Ihr Handwerk verstehen. Und ist ja klar, eine symptomatische Lymphozelle ist dann auch etwas, was eine Interventionspflicht hat. Das sind Patienten, die kommen mit Abdominalbeschwerden, die haben auch, wenn es eine Infektion der Lymphozelle gab, haben die Fieber. Das ist also zwingend so, dass man die entlasten muss. Es hat auch eine rheologische Komponente, wenn die Lymphozelle auf die venöse Blutbahn drückt, wenn sie die Beckenvenen komprimiert, können Thrombosen entstehen und so weiter. Das heißt also, symptomatische Lymphozellen müssen therapiert werden und deswegen sind sie relevant und es sollte natürlich unser Ziel darin liegen, diese erst gar nicht entstehen zu lassen. Es gibt eine ganze Menge Überlegungen, aber es gibt ehrlich gesagt relativ wenig Evidenz. Es gibt die Überlegung beispielsweise, dass man mehr klippt und weniger koaguliert, aber die Studie, die das nun überprüfen und für uns alle beweisen soll, das waren immer nur so Meinungen mit indirekter Evidenz. Die Studie, die das überprüfen sollte aus Luzern, konnte den Beweis für das Klippen nicht antreten. Und deshalb ist es faszinierend, was 2015 in Urology von der Arbeitsgruppe um Ali Reza Monsadeh, das ist das La Haye Hospital in Burlington, publiziert wurde, weil es so einfach war. Und weil die Daten so klar waren. Monsade, also Erstautor Christopher Leweis, haben den Peritoneal-Flap vorgestellt. Ich werde Ihnen dann gleich noch Bilder zeigen. Aber erstmal die reine Arithmetik. Sie haben ein historisches Patientengut betrachtet, 77 Patienten, und haben 11,6% symptomatische Lymphozellen gesehen, haben dann in der Modifikation ebenfalls retrospektiv ausgewertet, auch 77 Patienten den Peritoneal-Flap durchgeführt und die Rate der symptomatischen Lymphozellen lag bei 0%. Das ist natürlich hochsignifikant, das ist eindrucksvoll, das hat Jubel, Begeisterungsstürme in der operativen Urologie ausgelöst. Ja, das ist der Flap, da bewegen wir uns jetzt drauf hin. Das ist der Blick, den jeder Robotiker kennt, wenn der Eingriff sich seinem Ende neigt. Wir schauen von Kranial nach Kaudal, also ins kleine Becken. Die Prostata ist raus, die Anastomose ist genäht, die Lymphknoten sind ausgeräumt, Obturatorisgruppe, Externusgruppe und wenn man gut ist, auch die Internus oder wenn man sehr gut ist, der Christian uns erzählen, kann man auch ein bisschen Lymphknoten von der Communis-Gruppe wegnehmen. Hier ist der obturatorische Nerv. Das hier sind die Strukturen, die wir abhängen müssen, um erstmal dahin zu kommen, wo wir operieren, nämlich in den Retiusraum. Das ist also hier vorne, und das liegt jetzt darunter, ist es das Peritoneum, was an der vorderen Bauchwand dran ist. In der Struktur bewegen wir uns dann nach unten, das wird abgehangen. Und darunter dann jetzt hier so nach der Schraffierung ist dann das Peritoneum der Harnblase. Und das ist die Idee von Leibniz, da sagt er, na dann, lass uns doch einfach diesen Flap machen, lass uns dieses Gewebe unten auf die tiefen Strukturen der Harnblase raufnähen, lass es uns dort fixieren. Das ist jetzt halbschematisch das Endergebnis, das wird dann C zu D wird auch noch genäht. Sie haben zwei Effekte und das ist die Hypothese von Leibniz, die sich positiv auf die Lymphozellenrate auswirken. Zum einen, die Lymphe fließt besser in die Bauchhöhle ab, wird dort resorbiert. Und zum Zweiten erhöht man natürlich auch die Resorptionsfläche, weil das Peritoneum hier dann ebenfalls zur Verfügung steht für resorptive Dinge. Gibt es noch weitere Studien, die das mal überlegt haben? Ja, die gibt es. Der Jens-Uwe Stolzenburg, Ordinarius in Leipzig, der hat das überprüft. Aber ebenfalls mit indirekter Evidenz, das heißt eine retrospektive Studie, statistisch besser, weil er die Kohorten gematcht hat, das war ja bei Leibniz noch nicht, 193 Patienten in jedem Arm und die Rate symptomatischer Lymphozellen konnte Herr Stolzenburg von 4,6 in der Gruppe, die nicht geflappt wurde, auf 1% in der geflappten Gruppe reduzieren. Auch das war signifikant. Eine operative Modifikation hat er gemacht. Dafür ist es eben doch Jens-Uwe Stolzenburg. Er hat nicht diese Zweipunktfixierung gemacht, sondern er hat hier an den lateralen Aspekten noch eine weitere Naht gesetzt, sodass dann 1, 2, 3, 4 Fixierungsnähte notwendig sind und das dann als die Vierpunktfixierung Peritonealflap deklariert. Nun, klasse Daten, aber immer indirekte Evidenz und das war der Ansatz. Da haben wir gesagt, okay, das überprüfen wir. Auch wir hatten im eigenen Patientengut symptomatische Lymphozellen in etwa 9%. Das heißt, wir haben uns da so eingeordnet, aber wir waren eben auch nicht besser. Und haben gesagt, das ist eigentlich wirklich für uns das einzig übrig gebliebene Problem für unsere Patienten. Also wir haben auch ein paar Inkontinenzen. Und bei uns sind sie auch nicht alle potent, aber was man an den wirklichen, ehrlichen Komplikationsraten so sieht, ist das eben der Punkt, der uns beschäftigt hat. Und das war also der Anlass, diese Pianoforte-Studie ins Leben zu rufen. Ich muss da nochmal im Zeitstrahl etwas zurückdrehen. Ich habe Ihnen ja den Stolzenburg jetzt schon verkauft. Wir haben 2015 diese Arbeit gelesen und haben 2016 angefangen, diese Studie vorzubereiten. Das ist also eine Zeit, wo es wirklich nur die Publikation vom LaHaye in Burlington gab. Also Stolzenburg 2018 publiziert mit dem 4-Punkt-Flap, waren inexistent. Pianoforte-Studie, Impact of Peritoneal Flap on Outcome after Robotic Prostatectomy. Das war unser Studientitel und dann sind wir aktiv geworden und wollten von Straubing aus andere Zentren mit anwerben. Toni, sensationell, also die Barmherzienbrüder in Wien waren dabei. Ich habe nochmal aktuell nachgeguckt, Korrespondenz 2016 mit Toni Ponholzer. Anfrage, seid ihr dabei? 14 Minuten, 30 Sekunden später die Antwort, ja, machen wir mit. So schnell konnte ich noch kein Zentrum rekrutieren. Das zeigt also, welcher positiv konnotierte Furor dort herrscht. Es sind weitere Zentren, man könnte fast sagen, so ein bisschen so eine Donaustudie. Die Uni Regensburg ist ebenfalls noch mit ins Boot gesprungen, aber nicht nach 14 Minuten 31 Sekunden. Und damit wir auch einen anderen Fluss dabei haben, die Spree, haben wir dann noch ein Klinikum in Berlin dabei gehabt, das Humboldt-Klinikum, ein Vivantes-Klinikum. Das heißt, diese vier Kliniken sind angetreten mit direkter Evidenz, also prospektiv randomisiert, das Konzept vom Christopher Lebeis zu überprüfen. Jetzt wird es schlimm, aber ich muss Ihnen diese Informationen einfach geben, weil Sie in den kommenden Jahren mit Daten konfrontiert werden von anderen Studien mit direkter Evidenz, die ebenfalls ihre Ergebnisse publizieren und die von der Fallzahl etwas höher sein werden. Und jetzt kommen wir auf dieses leidige Fallzahlthema zurück. Was will eine Ethikkommission wissen, wenn ich einen Antrag stelle? Sie will zwei Sachen wissen. Sie will zum einen wissen, ist der Patient in Gefahr? Das ist zutiefst ethisch und da konnte man sagen, wir haben zumindest beim Lebeis keinen Hinweis dafür gefunden und wir glauben auch nicht, dass durch zwei Nähte irgendein Problem entsteht. Das Zweite, was Sie wissen wollen, ist Biometrie. Ist denn eure Studie ausreichend gepowert? Und ohne jetzt da zu viel Gedöns reinzubringen, eine Studie ist dann immer ganz gut, wenn sie mit einem Alpha- und einem Beta-Fehler von 5% respektive 20% unterwegs ist. Das heißt, dann hat eine Studie eine Power von 80%. Und dann ist die Effektstärke wichtig. Und die Effektstärke bei Lebeis war extrem hoch, 11,6 auf 0%. Das heißt, wenn man das durchrechnet, kommt man auf eine Effektstärke von 0,45. Wir haben den USA-Faktor abgezogen und waren sehr konservativ in unseren Überlegungen und haben eine Effektstärke von 0,3 zugrunde gelegt und haben für diese Studie bei den zugrunde gelegten Alpha- und Beta-Fehlern von 108 Patienten errechnet. Das heißt, wenn wir 1:1 randomisieren, 54 in jedem Arm. Nun waren das ja vier Kliniken und wenn ich mir sehe, wie fleißig gerade beim Toni so operiert wird, dann hat er ja die 108 Patienten nach einem Monat durch. Da haben wir dann gesagt, nee, wir würden schon gerne ein bisschen mehr machen, haben uns dann also vor der Ethikkommission verpflichtet, nach 100 einen Schnitt zu machen, zu schauen, ob wir irgendwelche Morbiditätssignale haben, die wir vorher nicht erhalten haben, dann hätten wir die Studie entblindet. Und dann einfach weiterzumachen. Und unser Ziel war, wir haben im März 2017 mit der Studie begonnen, 9 Monate Patienten zu rekrutieren. Und so sah es dann aus. In den benannten 4 Kliniken wurde vom März bis Dezember 2017 insgesamt 404 Prostatektomien mit einer simultanen, beidseitigen pelvinen Lymphadenektomie durchgeführt. Es gibt ein paar, doch finde ich, sehr intuitive Ausschlusskriterien, weil die Patienten ja hinterher auch wieder ins Zentrum einbestellt werden mussten. Wir haben insgesamt von den 404 Patienten, die in Frage kamen, 232 dann auch wirklich in diese Studie einschließen können. Das sind knapp 58%. Die wurden dann 1:1 randomisiert in die Arme Flap oder nicht Flap. Nun wird dem aufmerksamen Zuhörer gleich auffallen, dass ein bisschen ein Ungleichgewicht herrscht. Das Ungleichgewicht hat nichts damit zu tun, dass bei irgendwelchen Patienten der Flap nicht geht. Es müsste ja sowieso Intention to Treat ausgewertet werden, sondern wir haben, und das ist ein Fehler, da lernt man auch dazu, mit sogenannten 40er Randomisierungsboxen gearbeitet, dass immer wenn 40 durch waren, wurde die nächste Box eröffnet und es wurde randomisiert in jedem Zentrum. Und es war einfach so, dass in der letzten Box, wir haben ja dann Ende Dezember aufgehört, waren eben einfach noch mehr Patienten übrig geblieben, die einen Flap bekommen haben müssten. Demzufolge ist die Gruppe der Nicht-Flapper etwas größer. Die Verhältnisse 53% versus 47%. So groß ist der Unterschied nun wiederum auch nicht, aber erklärt sich eben daraus. Jetzt sind wir auch schon bei den Ergebnissen. 108 Patienten haben den Flap erhalten, 124 haben ihn nicht erhalten. Gucken wir uns erstmal solche Sachen an wie OP-Zeit. Da sehen wir keinen Unterschied. Mediane OP-Zeit 167 Minuten ohne Signifikanz. Wir haben keinen höheren Blutverlust. Was natürlich entscheidend ist, auch vor dem, was uns Christian dann noch erzählen wird, von wahrscheinlich größer 40 entfernten Lymphknoten. Wir haben 16 gehabt. Das ist repräsentativ für eine Prostatektomie-Kohorte. Und da war kein signifikanter Unterschied in den beiden Gruppen. Und der Anteil von Patienten mit positiven Lymphknoten lag bei 7%. Und auch dort gab es keinen signifikanten Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. Jetzt kommen die wahren Studienergebnisse. Das will natürlich jeder wissen. Hat es nun was gebracht? War der Aufwand nun gerechtfertigt? Ist nun der Flap in der Tat das, was uns indirekte Evidenz verspricht? Ich kann es vorwegnehmen, nach unserer Studie ist er das nicht. Wir fangen mal oben an. Es ist so, dass wir zwei Endpunkte von den Zeiten hatten. Einmal der Entlassungszeitpunkt aus der Klinik und dann haben wir die Patienten 90 Tage später nochmal in die Klinik einbestellt und haben sie nachkontrolliert. Und wenn wir uns das Lymphozellenvolumen angucken und eine Lymphozelle allgemein wird definiert ab 30 Milliliter und größer, dann hätten wir 5,6% insgesamt ohne signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Wenn wir uns die symptomatischen Lymphozellen anschauen, zum Zeitpunkt der Entlassung des Patienten aus dem stationären Setting 1,3% ohne signifikanten Unterschied. Jetzt sind wir wieder bei beim Lymphozellenvolumen. Da sind es wieder über 30 Milliliter, 12,9% für alle Patienten ohne signifikanten Unterschied, also ohne Vorteil für den Flap. Und die symptomatischen Lymphozellen innerhalb eines 90-Tage-Zeitraums, also innerhalb von 3 Monaten, 9,1% ohne signifikanten Vorteil für irgendeinen der Therapiearme. Wir mussten dann die symptomatischen Lymphozellen natürlich auch therapieren und es wurden bei insgesamt 7 Patienten eine laparoskopische Lymphozellenresektion oder Fensterung durchgeführt und auch dort gab es keine Unterschiede zwischen den Therapiegruppen. 3 versus 4 Patienten lagen also in den verschiedenen Gruppen. Ich bin beim vorletzten Slide. Das sind noch ein paar Kriterien, die Sie einfach auch kennen sollten und die natürlich auch zu diskutieren sind, ob die unterschiedlich sind zwischen Flap und Nicht-Flap. Die Patienten waren nicht anders in der Länge mit einem Katheter versorgt. Der stationäre Aufenthalt war nicht anders. Die Patenz der Anastomose war in beiden Gruppen vergleichbar. Wir haben keine Unterschiede der Belastungshahninkontinenz. Das wird Sie ernüchtern, diese Daten, 43% Grad Null, fragt man nach der Expertise, aber das sind ehrliche Daten nach 3 Monaten. Die Patienten wurden alle mit einem 1-Stunden-PET-Test, mussten die sich bewegen und kontinent hieß wirklich, dass kein einziger Tropfen in der Vorlage ist. Das ist natürlich so, da gibt es auch gesicherte Daten, dass sich da die Prozente in den weiteren Monaten natürlich noch verschieben. Besserungen sind bis 2 Jahre möglich. Das nur mal vorne ab. Also es ist auch sehr streng graduiert worden und wir haben last but not least keinen Unterschied in den Komplikationen, sodass wir sagen können, all diese Sachen, die man auch immer betrachten sollte als Outcome-Kriterien nach Prostatektomie, waren durch den Flap nicht beeinflusst. Letztes Slide. Was kann ich nun aus dieser Pianoforte schlussfolgern? Ich kann sagen, okay, es gibt eine indirekte Evidenz, dass Flappen was bringt für die Rate symptomatischer Lymphozellen. Wir konnten das in unserer Studie nicht bestätigen. Wir haben also überhaupt gar keine Unterschiede gesehen. Andererseits ist es auch so, dass ich sagen kann, dass die OP-Modifikation nicht zu einer veränderten Morbidität der Patienten führt. Also sind auch die Studien, die jetzt weiter unterwegs sind, in Bochum, in Mannheim, in Hamburg, die sind alle auch wohl aufgestellt. Die müssen sich also keine Gedanken machen. Man kann sagen, dass auch die funktionellen und auch die onkologischen Aspekte nicht durch den Flap beeinflusst wurden. Ich möchte mich bedanken für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.